Meine Lieben, wunderschönen Abend. Und wollen wir zuerst einen Moment des Gebets haben, damit das Wort Gottes uns bringt in die Gegenwart Gottes. Wir lesen erstmal aus dem Brief an den Hebräer, Kapitel 10, die Verse 1 bis 14. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, und wer ist der er?
Jesus.
Er spricht, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetzt. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals den gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes. Interessant, Luther in de Bibel had das ein vet gedrukt. Om dat nogmaals te betonen. Nur ein Opfer, muss man nicht jeden Sonntag wieder ein Opfer machen. Und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Lieber Herr, du hast uns versprochen, dein Wort ist eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht für unseren Weg. Und wir beten dir, dass wir, was das heißt, auch heute erfahren dürfen. So wie du an diesem Abend durch dein Wort zu uns sprichst. Und bitte, gütiger Vater, gib uns eifrige Herzen, die hungrig sind, sich mit diesem Wort auseinanderzusetzen, um deine Stimme zu hören. Und vor allem, gnädiger Gott, um diejenigen zu sein, die, nachdem wir es gehört haben, uns dazu hingeben, auf deinen Wegen zu wandeln. Zum Lob und zur Ehre, Jesu Christi. Amen. Wo sind wir geblieben? Das letzte Mal in dieser Serie Ich liebe das Alte Testament haben wir schon einiges davon gesehen, wie unser Herr Jesus sich selbst in den Heiligen Schrift gefunden hat. Immer wieder. Und ihr erinnert euch vielleicht an das letzte Beispiel aus Johannes 19. Das ist eine berührende Illustration der gehorsamen Erfüllung einer Vorhersage durch den Herrn. Johannes 19, Vers 28. Das Bild ist, Jesus hängt am Kreuz und sagt, mich dürstet. Warum hat er das gesagt? Mich
dürstet. War er durstig war? Könnte sein. Aber er sagte, mich dürstet, berichtet Johannes, damit die Schrift erfüllt wurde.
Welche Schrift? Psalm 22. Trocken wie ein Tonscherbe ist meine Kehle, und die Zunge klebt mir am Gaumen. So legst du mich in den Staub zu den Toten. Im Lichte des Psalms ruft er, mich dürstet, damit die Schrift erfüllt werde. Darum. Ja, unser Herr, immer fand er sich in der Schrift wieder und machte er sich daran, ihre Vorhersagen durch seinen Gehorsam zu erfüllen. Und ja, ich finde das wirklich hochinteressant. Das Neue Testament greift diesen Gedanken der Erfüllung auch auf verschiedene Weise auf. Und hier, auf dem Blatt, sind vier davon, über die wir nachdenken sollen. Erstens also, das ist die Dia 8.1. Erstens also die Erfüllung des Gehorsams. Das ist der oberste Punkt auf dem zweiten Dia. Die Erfüllung des Gehorsams. Also, da gibt es so ein Vers im Wort Gottes, und da hat Jesus gesagt, ja, das muss ich tun. Steht ja in der Bibel. So ist das immer. Und so haben wir zum Beispiel Matthäus 26, den Abschnitt, worüber wir schon, glaube ich, gesprochen haben. Jesus ist im Garten Gethsemane, verhaftet worden. Und Petrus, der Impulsive, er zieht sein Schwert und schneidet den Diener des Hohenpriesters ein Ohr ab. Aber der Herr Jesus wusste, in welche Richtung es gehen musste, sogar bis zum Tod, weil das Wort Gottes es so verlangte. Und daarom erlaubte Petrus niet zich daar einzumischen. Nog wilde die Gelegenheit nutzen, die er als Sohn Gottes hatte, die hatte er schon, om 12 Legionen van Engeland te roepen. Ik moest doen wat die Schrift sagt. Dat is das Erste, die Erfüllung des Gehorsams. Er wusste, was da war, en had zich vorgenommen, es zu tun. Und zweitens gibt es dann die. Ich sag mal, die indirekte Erfüllung. Das heißt, Menschen erfüllten das Wort Gottes indirekt. Nicht so sehr, weil sie es wussten, sondern weil das Wort Gottes ihr Handeln, sag mal, wirksam steuert. En die Referenz in Johannes 19, Simal 19, 23, die bezieht sich auf die Soldaten, die römische Soldaten. Am Kreuz, die das Wort Gottes erfüllen, heidnische Soldaten erfüllen das Wort Gottes. Da kannten sie dann den Vers, in dem es heißt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen? Wahrscheinlich nicht. Aber genau das taten sie. Nicht weil sie die Bibel kannten, sondern weil die Bibel sie beherrschten. Wunderbar. Und das nenne ich die indirekte Erfüllung. Die Vorhersage übt ihre Autorität aus und sagt, so wird es sein. Auf den ersten Blick nahmen sie natürlich nach den üblichen Gepflogenheiten die Vergünstigungen der Arbeit in Anspruch. Aber es war eine tiefere Macht am Werk. Die Schrift, die nicht zerbrochen werden kann, Johannes 10, das göttliche Wort, das nicht leer zu mir zurückkehrt, sondern vollbringt, was ich will, und das gelingt, das, wozu ich es gesandt habe, Jesaja 55. Und der andere Hinweis hier, das ist Lukas 2. Ich muss sagen, ich finde das fast jedes Jahr wieder spannend, zu Weihnachten. Lukas 2. Josef und Maria gingen hinauf nach Bethlehem und dort wurde Jesus geboren. Aber Mensch, die wohnten doch in Nazareth. Warum zogen sie nach Bethlehem? Zu einem so ungünstigen Zeitpunkt, als Maria's Schwangerschaft fast vollendet war? Weil Caesar Augustus in seinem prunk ein Dekret erlassen hat, dass alle wel besteuert werden sollten. Und warum hat Caesar Augustus genau zu diesem Zeitpunkt so ein Dekret erlassen?
mit der Bibel in der Hand antworten wir, weil Micha gesagt hatte, dass der Messias in Bethlehem geboren werden müsste. Micha 5. So wird sogar Caesar auf seinem Thron, ohne es zu wissen, vom Wort Gottes ergriffen. Das hier drückt der ganzen Welt ihren Herrschern und allen anderen Amtsträgern seine Realität und Kraft auf. Nun, und wie das dann funktioniert, das haben die ersten Christen ganz gut verstanden. Die versammelte Gemeinde in Apostelgeschichte 4, als Petrus dann wieder zurückkommt aus dem Gefängnis, hat es so gesagt: Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels waren versammeld om dat te doen, was deine hand en deine wille zuvor bestemd hebben, dat geschehen zal. Also, wat hebben we jetzt? Erstens gehoorzame Erfüllung, zweitens indirekte Erfüllung. En jetzt habe ich hier ein schönes Wort für euch. Nächsten Dia. Ein Wort, das ihr vermutlich nie benutzt: proleptisch. Du gehst nie in einem Supermarkt, wo jemand das Wort proleptisch benutzt. Aber ich bin mir sicher, die Sache ist schon da. Ich bin mir sicher, preisbewusster Kunde, der du bist schon vorbereitet. Hast die Werbeblätter gelesen? Du kennst schon das Angebot, gehört auch zu den Teuren, oder? Anderes Beispiel. Du bezahlst deinen Fahrpreis für die Busfahrt. Ja, es gibt so diese Maschinen da, in Wien und in Linz und so weiter. Und der Fahrer sagt nicht proleptisch, aber du hast dein Ticket schon. Was bedeutet das? Proleptisch ist eine schicke, ich gebe zu, eine etwas schicke Umschreibung dafür, dass kommende Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen. Dass kommende Ereignisse schon damals ihre Schatten vorauswarfen. Zum Beispiel die Engländer, die können sagen, jetzt ist das schon ein Jahr vorher, dass sie gestorben ist, September, die Engländer können zum Beispiel sagen, Her Majesty the Queen wurde 1926 geboren. Ist das so? Ja, het zal stinkt. Maar het is zo. Her Majesty the Queen. Her Majesty the Queen is niet in 1926 geboren. Sondern eine kleine prinsessin, Elisabeth, wurde 1926 geboren. En dieses kleine Mädel würde eines Tages ihre Majesteit die Königin sein. Maar das kommende Ereignis wirft seinen Schatten voraus. Und wir können sagen, dass ihre Majestät, die Königin, 1926 geboren wurde. Das ist mit Prolepsis gemeint. Es ist das Kommen von Ereignissen, bevor sie geschehen. Gut, andere werden es vielleicht anders sehen, aber ich persönlich meine, das ist dann auch die einzige Möglichkeit, um Matthäus Kapitel 2 zu verstehen. Matthäus in Kapitel 2 sind wir wieder in die Weihnachtsgeschichten, Matthäus 2, die Verse 14 und 15. Matthäus zitiert die Worte vom Propheten Hosea: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun, wenn wir das im Buch Hosea lesen, dann bezieht sich das auf den Auszug aus Ägypten der Israeliten, auf den Exodus. Aber Matthäus sagt, das ist, liebe Leute, das ist eine Prophezeiung, die sich in Jesus erfüllt hat. Mit anderen Worten, es ist eine Prolepsis. Das kommende Ereignis Jesu wirft seine Schatten voraus im Alten Testament aus dem Auszug aus Ägypten. Es ist, sag mal, eine Vorahnung auf Jesus. Und ich finde das eigentlich erstaunlich, oder? Ein bisschen verblüffend schon. Warum ist Israel nach Ägypten hinabgestiegen und aus Ägypten herausgekommen? weil das letztlich auch mit Jesus geschehen wurde. Weil das, was mit ihm in der Zukunft geschehen würde, auch mit ihnen in der Vergangenheit passieren soll. Also, ihre Erfahrungen in der Vergangenheit warfen den Schatten des kommenden Messias voraus. Und das Wort Gottes erfüllte sich auf eine Weise, ich bin mir ganz sicher, nie hätten sie zich dat voorstellen kunnen. Dieses Merkmal der Prolepsis könnte Matthäus tatsächlich im Sinn gehabt haben, als er sich Jesus vorstellte. Und seh mal auf die nächste Dia, Altes Testament 8.3, da habe ich noch ein paar weitere Beispiele aus dem Matthäus-Evangelium. Ich werde das nicht so lang machen, ich werde das nur kurz, nicht im Detail folgen, aber ihr könnt vielleicht bei ihr eigene Bibel lesen, darüber nachdenken. Und vielleicht bist du auch ein bisschen inspiriert heute Abend, mehr davon zu finden. Schau mal. Erstens in Exodus 4. Mose muss, und damit beginnt die Geschichte der 10 Plagen, Mose muss zum Farao gehen und ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt. Dass er mir diene. Willst du dich weigern? So will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Das kennen wir. Und dann Matthäus. Parallel dazu ist Jesus in Matthäus 2 der Sohn Gottes aus Ägypten. Und in Exodus 14 kommt Israel an das Wasser des Roten Meeres. Und jammert und murrt. Matthäus 3, Jesus kommt aan den Jordaan. Und verpflichtet zich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Exodus 15 bis 17, Israel in de Wüste. Auch das wieder eine Geschichte von Murren und Unzufriedenheit geprägt. Immer wieder, sie murren. Ik herinner me nog als kleine jongen, dan had onze vader had immer gepredigd over die Wüste, over die reis van Israël. En daar gab es een woord, dat kent ik niet, dat hörte ik immer mal in die predigt. Murmureren. Sie murten immer wieder. Matthäus 4, interessant, Jesus is nog in der Wüste. Er bekeken hem Satan. Dat is nog een beetje schwieriger prüfen. En der Beschickung. Und parallel zu Exodus 19 kommt Jesus auch auf den Berg, Matthäus 5, nicht als ein weiterer Mose, um als Vermittler aufzutreten, mitten zwischen Gott und Menschen, nein, sondern um da wirklich als Gott zu sitzen, der nicht lehrt als die Rabbiner, und sein Volk in der Bergpredigt das Gesetz des Königreichs zu lehren. Ich muss sagen, dass die Vorgeschichte des Gottesvolks schon auf diese Weise durch den Schatten des Kommenden geprägt wurde. Geprägt wurde, kann man sagen. Für mich erhöht das nicht nur das Wunder der biblischen Prophezie, sondern das schmückt auch die Würde und Größe meines Heilands. Ist das nicht wunderbar? Und schließlich, seh mal, Dia 8.2, schließlich gibt es dann die wesentliche Erfüllung, der vierte Aspekt. Und diese wesentliche Erfüllung, muss ich schon sagen, das ist der wichtigste Aspekt, diese Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament. Hier sind einige Beispiele. Nehmen wir die Hinweise im Alten Testament auf das Land, Dia 8.4. Das ist ein bekanntes Thema, das Land, das Gott seinem Volk geben würde, um es zu besitzen und zu bewohnen. Das hat begonnen mit Abraham, Genesis, ihr kennt alle die Verse, geh Abraham, geh, wir singen das auch manchmal, geh Abraham, geh, in ein Land, das ich dir zeigen will, Genesis 12. Und all das Land, das du siehst, will ich dir und dein Nachkommen für immer geben. Genesis 13. Und das setzt sich dann in der ganzen Zeit des Alten Testaments fort.
wurde Teil der Erwartung der Zukunft.
Und gerade im Exil,
man muss schon sagen, dann ist man ganz weit entfernt vom Land. Gerade im Exil dürfte das Volk hören und sich darüber freuen. Ezekiel 36. Ich werde euch wieder in euer Land bringen. Du kommst wieder in het Land, das ich Abraham versprochen habe. Vers 28, da heißt es, und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe. Das Land. Und ja, da muss ich schon sagen heute, da gibt es viele, viele Christen, die sagen, nun, das ist das Land Palästina. Darum geht es um Gottes Volk. Gottes Volk wird nach Palästina zurückkehren. Das ist die Erfüllung der Geschichte. Nein, nein, nein. Nicht, wenn man die ganze Bibel neemt. Schon innerhalb des Alten Testaments, waar die Erwartung des Landes nicht statisch, sondern die entwickelte sich. Und sogar so, dass es zu einem dieser Rätsel des Alten Testaments wird, die warten, bis das Neue erklärt, warum es wirklich geht. Das Land wird sich auf eine ganz andere Weise erfüllen. Und daar haben wir an die rechte Seite, Dia 4, da haben wir die anderen Hinweise in Jesaja 25 auf das Land. Wollen wir das zusammen lesen? Jesaja 25. Da wird, es ist interessant, da wird das Land zum Berg des Herrn, auf dem sich alle Völker, notabene, alle Völker zu einem großen Festmahl versammeln. Jesaja 25, ab vers 5. Hat hij dat? Goed. Ab vers 6. Und der Herr Zebaoth wird auf diesen Bergen allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, also würzige Speise. Von Wein, darin keine Hefe ist. Gut gelagerte Wein. Und er wird auf diesen Bergen die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen, auf ewig. Das ist nicht nur die Botschaft des Neuen Testaments. Das ist schon im Alten Testament. Er wird den Tod verschlingen, auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichten abwischen. Und wird aufheben, die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat es gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, und er hat uns geholfen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesen Bergen. Spürt ihr es? Das hier ist doch kein gewöhnliches Land. Das ist ein Land, das alle Erlösten aufnehmen kann. Nicht nur die leiblichen Nachkommen Abrahams, sondern ein gesammeltes Volk aus allen Völkern, ein unzählige Schar aus allen Nationen, Stämmen und Völker. Wunderbar. Ein Land, das alle Grenzen aus allen Ländern überschreitet. Was die Bevölkerung betrifft, sie werden sich versammeln. Und der Messias wird ein Banner, kennt ihr das Wort? Banner, ein Feldzeichen, für die Völker sein. Ein geeintes, weltweites Volk wird entstehen. Das ist Jesaja 19. Und dann, das ist interessant, in Jesaja 19, dann ist Israel de dritte in Bunde sogar. Neben Assyrië und Ägypten. Wer hat das gedacht? Erst Assyrië, Ägypten, dann Israel. Zum Segen für die ganze Erde. Auch für die Leute in Tremstal, in Ansfeld. Und der Knecht des Herrn wird selbst das Heil des Herrn. Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht.
Israel war gemeint, das Licht der Völker. Jesus ist, ihr selbst, ist das Licht der Völker, bis an die Enden der Erde. Ein einziger Heilsweg, ein Gott, ein Volk, das von den Enden der Erde versammelt ist. Und was lees ich dan? Am Ende von Jesaja 45, ich muss ehrlich sagen, ich habe bei der Vorbereitung wirklich, dafür sind meine Augen wieder geöffnet wieder geworden. Ich habe das immer schon gelesen, aber das hat mir dann eigentlich nicht aufgefallen. Aber was lees ich da? Ende Jesaja 45. Ein Volk, also aus all diese Völker, Nationen und Stämmen. Ein Volk, ich finde das total spannend. Ein Volk, das sogar den Status des Samens Israels genießt. Das hat man in die Übersetzungen niet überall so wörtlich übersetzt, aber wörtlich steht daar. Dus die Volken zijn ein Volk, al die Gläubigen zusammen, und sie hießen Samen Israels. Steht er wirklich. Amazing grace. Du bist een Israelit. Ein Volk mit dem Status des Samen Israels. Oder in Psalm 87, ich hätte es schon gewusst. Ein Volk, das Geburtsrecht in Zion erhält. Auch die Philister. Auch die Moabiter. Also die Erwartung des Landes geht über in die Erwartung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Der völlige Verwirklichung des heiligen Berges und der heiligen Stadt. Des Herrn. Alles in diesen Texten da rechts. Jesaja 2, Jesaja 11, 65, 18. Jesaja 2, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Das hören wir gerne in die Alpenländer, oder? Ja. Zum Berg des Herrn. Denn siehe, 65, Kapitel 65, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und jetzt. Vielleicht habt ihr schon mit Spannung erwartet. Aber jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Und was finden wir? Noch immer bleibt die Erwartung eines Landes für das Volk Gottes. Die Erwartung bleibt unverändert, aber ist es jetzt, in den Worten Jesus, was ist es jetzt? Es heißt jetzt, mein Reich. Mein Königreich. Und davon sagt Jesus in Lukas 17, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier, hier ist es, hier in Palästina, hier ist es in Österreich. Oder da, in Amerika. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man muss dann denken, der Herr Jesus sagt das hier. Es ist mitten unter euch. Das kann nur eines bedeuten. Ich bin da. Wo ich bin, da ist das Reich. Und als der Herr vor Pontius Pilatus stand, hier steht es in Johannes 18, Vers 36. Höre mal. Ich sage das so, höre mal, aber vor allen Dingen müssen wir hören auf das, was der Herr Jesus sagte. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denk also nicht in territorialen Begriffen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18. Und wir schließen uns doch gerne den Glaubenshelden von damals an, oder? Die, was sagt Hebräer 11? Die Fremdlingen und Pilger auf Erden waren. Und ein besseres, das heißt ein himmlisches Land, ersehnten. Hebräer 11. Also was doen we hier heute vanavond, mijn lieden? Is dat wat die Leute in die Freikirchen manchmal nennen eine Ersatztheologie? Die Ersatztheologie, de Kirche is dan Ersatz für das alte Israel. Nein, het zijn die Gläubigen als Israel, het zijn die Gläubigen als die Heiden. Oder sagt man auch dann, ist das eine Vergeistlichung? Nein, es ist die endgültige Erfüllung, die perfekte Realisierung, was schon immer da war, in voller Realität. Wir vergeistigen nicht. Wir vergeistigen absolut nicht, was im Alten Testament steht. Nein, ich versuche biblisch nachzudenken über das Konzept der biblischen Erfüllung. Und zum Schluss, damit du das, ich kann mir vorstellen, dass all die Texten dann auf Enters, ist dann wieder weg. Aber ich habe die letzte Woche ein Buch über Beispiele in der Predigt gegeben und das hat mich wieder neu inspiriert, um über Beispiele nachzudenken. Dann zum Schluss noch ein paar Illustrationen. Und ich weiß, das ist oft ein bisschen gefährlich und ich sehe jetzt auch nach rechts hier, das wird sehr gefährlich für mich. Aber vielleicht helfen die Beispiele. Erst aber ein Versuch, jetzt mal zu definieren, wie ich denke und glaube, dass die Vorhersagen des Alten Testaments erfüllt werden in der Realität des Neuen Testaments. Hier ist meine These. Die Landverheißung des Alten wird zur geistlichen Realität im Neuen. Die Landverheißung des Alten Testaments wird zur geistlichen Realität im Neuen Testament. Das Reich dieser Welt im Alten wird zu einem Reich nicht dieser Welt im Neuen Testament. Und jetzt gebe ich meine Illustration. Wie läuft es mit der Zeit? Geht noch, hè? Seid ihr noch alle da? Gut. Zwei Illustrationen. Eine aus der Gartenarbeit und eine aus der Tischlerei. Die mit dem Garten mache ich hier mit großer Vorsicht. Weil ihr alle Experten seid und ich eigentlich wenig über Gartenarbeit weiß. Nehmen wir also an, es sei korrekt. Aber wenn es stimmt, dann ist es eine perfekte Veranschaulichung über die wesentliche Erfüllung der Vorhersagen im Alten Testament. Als Nicht-Gärtner wage ich mich an dieser Illustration in der Hoffnung, dass sie botanisch korrekt sei. Ich werde es schon hören. Aber in dem Wissen, dass sie perfekt widerspiegelt, was in unserer Bibel geschieht. Und dann denke ich jetzt nicht an die fröhlich bunten Primeln auf meinem Balkon.
Das ist keine Primeln.
Wie heißen die dann?
Surfinien.
Okay. Diese fröhlich bunten andere Blumen. Sondern, stel dir vor. Du hättest eine mehrjährige Blume. Mehrjährig. Eine, die Jahr für Jahr blüht.
Eine Staude oder eine Rose.
Rosen und so weiter. Du pflanzt die in deine Garten. Und im ersten Jahr blüht sie, aber da sie noch nicht ausgereift ist, ist die Blüte vielleicht ein bisschen blasses Abbild der ausgereiften Blüten im vierten Jahr. Ja, vielleicht dauert es 4 oder 5 Jahren, bis sie ihre volle Blüte erreicht hat. Und das ist dann die Perfektion. Seht ihr? Hier, links, hier ist die winzige, anfängliche Erscheinung. Und hier, Neues Testament, hier ist die volle, reife Erscheinung. Im Alten Testament haben wir die erste Blüte, im Neuen Testament die volle Blüte. Aber die volle Blüte, höre bitte gut zu, die volle Blüte enthält nichts Neues. Sie bringt zum Vorschein, was schon immer da war. Und wenn der Herr Jesus territoriale Erwartungen in geistliche Realitäten umwandelt, dann tut er dem Wort Gottes keine Gewalt aan. Er erlaubt der winzige Blume in der meerjährigen Pflanze zur vollen Blüte zu kommen und zur Realität zu bringen, was schon immer da war und darauf wartete zu erscheinen. Und das ist genau, was die Bibel mit der Erfüllung meint. Es ist die volle Entfaltung dessen, was früher nur ansatzweise sichtbar war. Weißt du, und behalte das die Illustration bitte im Kopf. Weißt du, wir haben uns daran vielleicht gewöhnt, ja, die sind das schon, wir haben uns daran gewöhnt, dass die Opfer im Alten Testament einfach da waren. Sühneopfer, Brandopfer und so weiter und so weiter. Aber diese Opfer sind der perfekte Beweis für das Prinzip der Stellvertretung. In Exodus 12 nimmt das Lamm den Platz der Erstgeborenen ein. Stellvertretend muss er sterben. Die Erstgeborenen in Ägypte, die nicht unter dem Blut des Lammes beschützt wurden, da gab es kein Blut am Hals, die starben. Und de Heer zegt über zijn volk in Egypte: Israël is mijn eerstgeborene. Mijn eerstgeborene is niet een individu, sondern een erlöstes volk. En weil das Lam starb, starb das Lam aan ihrer Stelle. En ze waren sicher. Sicher voor Gottes Zorn. Bij de andere offeren leeft immer de priester. Oder auch manchmal der Sünder selbst, seine Hand auf den Kopf des Opfers. Und der Arm so, he, sag mal, der Arm, der ihn mit dem Opfertier verbindet, die Arm ist eine Art Brücke. Und über diese Brücke gehen alle seine Übertretungen, Missetaten und Sünden, und sie gehen von ihm auf den Kopf des Tieres über. Es wird zu einem sündentragenden Tier. Is dat niet een perfecte veranschaulichung der Stellvertretung? Ja, aber. Aber es ist nur ein schwaches, erstes Aufblüten. Aber hunderte Jahre später kommt dieser geniale Prophet Jesaja, inspiriert vom Heiligen Geist, und zum ersten Mal wird zu Papier gebracht, dass nur ein Mensch Menschen ersetzen kann. Der leitende Knecht. Dann denke mal darüber nach. Das Tier bringt, das ist schon so, das Tier bringt einen Körper mit. Aber wo ist sein Wille? Will es dort sein? Hat es eingewilligt, dort zu sein? Und der Sünder wird durch einen sündlosen Körper vertreten, aber er wird nicht durch den Körper seiner Sünden vertreten. Deshalb sagt der Hebräerbrief in Kapitel 10, dass das Blut von Stieren und Böcken die Sünde unmöglich wegnehmen kann. Es reicht nicht als Ersatz. Und dann letztendlich, dann kommt Jesus. Und wir haben es gelesen, er sagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Ich mache das. Ich wirklich nicht passiv, aktiv, aktiv gehorsam. Mein Gott, ich bin gekommen, um ihn zu tun. Und zum ersten Mal sagt das Opfer ja. Und die Stellvertretung ist perfekt. Also hier ist die erste Blüte. Und das ist das Alte Testament. Und hier ist die volle, blühende Wirklichkeit. Als Jesus tot auf Golgotha alle Opferpraktiken beendet. Was sagt der Hebräerbrief? Und das möchte ich gerne in ganz Österreich laut und ganz deutlich gehört haben. Nach diesem Willen sind wir geheiligt. Ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Wie versprochen, meine letzte Illustration stammt aus der Tischlerei. Stell dir ein schön poliertes Holzbrett vor. Holzbrett. Jedes Moment des Polierens zeigt uns, wie die Maserung des Holzes aussieht. Und in jedem Stadium kannst du sagen, schau doch mal, was für eine schöne Struktur hat es Holz. Aber wenn du zum Ende des Brettes kommst, siehst du das, was die Tischler als Endmaserung bezeichnen. Ich habe das von Bordeaux. Ich hoffe, dass ich das gut verstanden habe. Die Endmaserung. Also dort zeigt sich die volle Maserung des Holzes, das Total. Sie ist am Ende da. Aber da gibt es nichts im Holz, was nicht die ganze Zeit schon da war. Die Opfer und Vorhersagen des Alten Testaments sind also der anfängliche Schliff und der Herr Jesus ist die Endmaßung, die volle Realität dessen, was schon immer da war. Und ich glaube wirklich nicht, dass jemand so vorausgesagt worden ist wie der Herr Jesus. Tausende Jahre lang. Vorhersagen. Jeder Aspekt seines irdischen Lebens, seines kostbaren Todes, seines Begräbnisses, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt und seiner ewigen Herrlichkeit ist schon erwähnt. Gott, unser Herr, ist tatsächlich der Gott der unaussprechlichen Barmherzigkeit, weil er seinen einzigen Sohn als Lamm Gottes gab. Er ist ein Gott mit göttlicher Macht, denn vom ersten Augenblick der Vorhersage in 1. Mose 3, Vers 15, die Mutterversprechung. Und durch die Seiten des Alten Testaments hindurch leitete er seine Schöpfung. Er ordnete, regierte, lenkte die Geschichte. Bis zu dem Augenblick, als Gott in der Fülle der Zeit, Galater 4, Vers 4, seinen Sohn sandte, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, um die zu erlösen, die unter dem Gesetz waren, und um bis ins Detail zu erfüllen, was vorhergesagt worden war. Und auf diese Weise wollte Gott, sagt Paulus daar, ons als seine Kinder annehmen. Gepriesen also sein großer und heiliger Name. Amen.